Ja, das Thema des Vortrages, wie lösen wir Probleme? Wahrhaftig ein schweres Problem. Dazu ein Text aus dem Philipperbrief. Es ist sicherlich ein umfassender Text. Die Verse 5 bis 11. Philipper 2, Verse 5 bis 11. Da schreibt Paulus im Auftrag des erhöhten Herrn: Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wir neigen uns zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn, den du uns gegeben hast. Und wenn wir diesen Text lesen, Herr, werden wir einfach stumm. Wir sind ergriffen von dem, was du durchgemacht hast, als du über diese Erde gingst. Bist in die tiefsten Örter gegangen, wo ein Mensch sich nicht hinwagen würde. Und das macht uns so ergriffen. Und daran steckt so viel Liebe für die Menschen. Und wir, die wir aus Gnaden zu dir gerufen wurden, können es Stück weit empfinden, Herr, was Liebe ist, wenn wir sie ausleben, wenn wir gehorsam sind, gehorsamer werden, dass wir Stück weit dieser Liebe ausleben. Ja, lieber Herr Jesus, du weißt um die vielen, vielen Probleme, die auch in unseren Herzen schlummern, die einer Lösung bedürfen. Wir können nur zu dir hinfliehen, denn du hast die Lösung. Wir können nichts. Und das möchten wir heute Morgen hören, Herr, was du unserem Bruder aufgetragen hast, hier vor uns auszubreiten. Segne du ihn, gib ihm Kraft, dass der Geist hinter ihm steht. Hab du Lobpreis und Anbetung. Amen.
Ich bin mir dessen bewusst, wie es auch schon Bruder Pahl andeutete, dass dieses Thema, wie lösen wir Probleme, selbst in sich so problematisch ist, so vielschichtig, dass Sie nicht erwarten dürfen, über Rezepte eine Sofortlösung Ihres Problems zu bekommen. Und auch durch den Glauben ist es nicht so, wie viele meinen, wenn ich heute mich total Jesus überlasse, dann sind alle Probleme sofort gelöst. Grundsätzlich muss ich sagen, ja. Aber die Schwierigkeit liegt in uns, nie in Gott. Und wenn man heute ein Evangelium bringt, kommt zu Jesus, alles ist gut. Im einseitigen Sinne täuscht man die jungen Menschen. Alle Tage Sonnenschein, wie wir es in einem Kinderlied gesungen haben. Ja, wenn wir begreifen, was in diesem verlesenen Text Philipper 2 steht. Aber dazu bedarf es auch eines Prozesses. Sehen Sie, wir haben in der Lernpsychologie uns immer wieder mit Lernprozessen befasst. Und da wird deutlich, dass ein Lernprozess im Unterricht, also in der Schule, in den verschiedenen Fächern, immer nur dann für den Schüler erfolgreich ist, wenn er sich mit einem Problem, mit einem Sachproblem, das angeboten wird, in Geschichte, in der Mathematik, identifizieren kann. Oder ein anderer sagt so, wir müssen uns mit einem Problem, mit einer Sache so verhaken, dann sind wir motiviert. Und wenn es dem Geiste Gottes heute gelingt, sie und die Frage der Problematik so aufeinander zu beziehen, dass sie sich auch diesem Problem wiederum stellen, dann gibt es einen Lernprozess. Aber wenn sie bei einer bestimmten Thematik von vornherein abschalten, das wäre die Regression, wir haben es schon gehört in diesen Tagen, dann lösen sie kein Problem, dann verdrängen sie das, wie ich es gestern Abend darzulegen versucht habe. Ist übrigens bei Gläubigen ein ganz schwieriges Problem. Wenn manche nicht die gleichen Vokabeln hören, die sie gewohnt sind zu hören in ihrer Kirche, Gemeinde oder Gemeinschaft, geht bei manchen schon die Jalousie herunter. Geht sogar so weit, wenn man einen Text nach einer bestimmten Übersetzung hier vorliest, der nicht bekannt ist, schalten viele ab. Manche erwarten, dass man nur eine ganz bestimmte Übersetzung mit den Vokabeln anbietet. Merken Sie, wie das so schnell problematisch wird in unserem Leben? Und darum will ich mich bei der Skizzierung, mehr kann ich nicht tun, bei der Problemerhellung, Rezepte kann ich nicht bieten, auf folgende Bereiche heute kurz einlassen. Erstens, die Probleme liegen in einer Sache, in einer Anforderung, die von außen an uns herankommt, im Beruf, im täglichen Leben. Zweitens, in einer ganz bestimmten Situation in unserem Umfeld, das hängt erst mit der ersten Frage, mit dem ersten Punkt zusammen. Drittens, Probleme, die sich ergeben auf der Beziehungsebene, im Umgang mit Menschen. Kommunikation ist heute das Schlagwort. Und dann, da sehe ich das Entscheidende, Probleme, die ihre Ursache in mir haben. Im seelischen Bereich, im körperlichen Bereich. Ich sage nochmal, das ist das Hauptproblem. Dann Probleme, die entstehen können im Glaubensleben durch Prüfungen, Anfechtungen und Versuchungen. Das sind einige typische Beispiele, längst noch nicht alle. Wir haben heute im Religionsunterricht beispielsweise ein Modell, das, meine ich, gängig in der Bundesrepublik von den meisten aufgeschlossenen progressiven Religionslehrern vertreten wird. Das ist die sogenannte problemorientierte Methode, der problemorientierte Ansatz. Also im Gegensatz etwa bei uns im protestantischen Bereich zur evangelischen Unterweisung nach dem Krieg will man nun auf die Probleme der Schüler eingehen. Das finde ich gut. Aber wenn nicht die Antwort vom Worte Gottes hergegeben wird, dann bleibt man in diesen Problemen. Im Sozialkundeunterricht, so heißt das bei uns in Hessen, gab es eine Konfliktlösestrategie. Da ging es dauernd um Konflikte, um Probleme. Man kann das so zum Mittelpunkt machen, dass der Mensch nur noch konfliktorientiert ist und überhaupt nicht mehr froh und frei durchs Leben gehen kann. So müssen wir das alles richtig einordnen. Im Lernprozess wird jemand, der eine Aufgabe gestellt bekommt, und Sie können das auch machen, wenn Sie mal ein Rätsel daheim lösen, dann merken Sie, da steckt in der Sache, in so einem Rätsel etwas drin, das fasziniert mich, ich bin interessiert dafür und möchte gern das Rätsel lösen. Das ist meistens nur ein einfacher Komplex. Es gibt ja viel schwierigere Aufgaben. Dann ist man motiviert, man verhakt sich damit. Aber wenn so ein Rätsel gelöst ist, legt man es auch beiseite oder lösen die Betreffenden so ein Rätsel, was sie gelöst haben, x-mal. Nein, es hat dann den Anreiz verloren. Darum ist es wichtig, dass wir bei der Lösung von Problemen den Stellenwert der Probleme erkennen, einordnen in einen solchen Prozess. Und Gott möchte, dass wir in diesem Leben, ist die Schule der Vorbereitung auf die Ewigkeit, denn wir sollen mal mit ihm herrschen und regieren, aber nur dann, wenn wir bereit sind, mit ihm zu leiden und zu dulden, das heißt, wenn wir auch die Probleme gottgemäß angehen und lösen und nicht verdrängen. Das zu erkennen in einem solchen Lern- oder Leidensprozess im Umgang mit Menschen, das soll uns also heute beschäftigen. Ich darf zu dem ersten Punkt, wenn es um Sachlösungen geht, um Lösungen von Problemen im Beruf, nicht in falscher Weise kompensieren, so wie etwa ein Schüler meint, wenn er zum Glauben kommt, dann wäre die 5 in der Mathematik innerhalb der nächsten Wochen so verschwunden, dass er im nächsten Zeugnis schon eine 2 hätte. Ja? Das ist Illusion. Und wo es um die Sache geht, da müssen wir auch einen Sachverstand haben. Da kann ich nicht durch den Heiligen Geist kompensieren. Entschuldigen Sie mal, ich habe jetzt in Berlin erlebt, wenn ich sowas sage, bitte, es geht mir nicht um Diffamierung von Menschen, aber dass wir die Tendenz sehen, wo die Gefahr liegt. Da sagt doch der Leiter einer Gemeinde, wir legen jetzt nicht nur mehr den Menschen die Hand auf, sondern auch Geräten und Maschinen. Und dann hat er, als die Geschirrspülmaschine kaputt war, stellen Sie sich vor, hat er dieser Maschine die Hand aufgelegt. Er hatte die Maschine aber auch schon auseinandergenommen und nachher funktionierte sie, ja. Und er meinte, das wäre nun durch die Handauflegung gekommen. Merken Sie mal, wie hier der Feind in einer falschen Weise die Sachebene total verquickt mit der Glaubensebene. Ich bete auch, wenn ich Probleme habe, sage ich ganz offen. Habe ich einen Schlüssel verlegt, Herr, du kannst mir einen Hinweis geben. Oder wenn's automatisch nicht funktioniert, kann ich beten, aber im Grunde muss doch eine Waschmaschine in die Hand eines Fachmannes. Ich habe so weitergedacht, na, wenn das noch zusammenkommt, dass in Berlin 800.000 Menschen zum Glauben kommen und die das alle machen, dann werden die ganzen Mechaniker in Berlin arbeitslos. Entschuldigen Sie, ich dramatisiere mal, aber die Dinge kommen ständig auf mich zu, weil ich seelsorgerliche Gespräche habe mit solchen Menschen, die dann kaputt gehen, wenn das mit dem Glauben nicht funktioniert. Da heißt es dann, wir müssen unsere Rechte bei Gott einfordern. Wir müssen, damit alles funktioniert. Und dann kommen so zwei Mädel in einen Hauskreis und sind ganz traurig, weil Satan sie beraubt hat. Und eine Bekannte von uns, die in dem Hauskreis ist, hat das erzählt und fragt, was war denn das? Ja, da war zunächst in der Wohnung ein Loch, es hat reingeregnet und der Hausbesitzer war nicht bereit, das zu reparieren. Sie haben gebetet und dann war der Mann willig. Durchaus in Ordnung. Aber jetzt kommt der nächste Schritt. Dann wurde die Reparatur so vorgenommen von dem Maler, dass die Farben nicht so hundertprozentig stimmten. Und darüber war die eine so schockiert, Satan hat mich beraubt, das stimmt ästhetisch nicht beieinander. Merken Sie, wo das hinführt, wenn man dauernd ein bedürfnisorientiertes Evangelium verkündigt. Da sagt die Betroffene, dann nimm doch ein Pinsellicht und mach das in Ordnung. Ne? Verstehen Sie, da fängt es an, unnüchtern zu werden. Und damit sind wir bei dem zweiten, die Probleme, die in Entscheidungssituationen, in die wir ständig hineingeraten, liegen. Wenn Sie bewusst durch den Alltag gehen und nicht nur dahin träumen, hier kann man ja manchmal abspannen und kann sich auch der Muse hingeben. Aber so in der Praxis des Lebens, im Beruf, steht der Mensch ständig in Entscheidungsprozessen. Es gibt manchmal große, schwierige Probleme zu lösen, Berufswahl, Ehe, Partnerwahl, aber auch kleine Entscheidungen. Wie verhalten wir uns da? Es gibt hier diese beiden Extremlösungen, ich will sie nochmal vorgeben, weil sie die Psychologie auch so anspricht. Dazwischen gibt es aber auch noch verschiedene Nuancen. Das eine ist die Aggression. Wenn es uns also nicht gelingt, die Dinge in den Griff zu kriegen, wenn wir von den Schwierigkeiten überrollt werden. Die meisten Menschen reagieren heute aggressiv. Der Grund für aggressives Verhalten liegt in einer Ich-Schwäche. So eigenartig das klingt. Die Menschen, die radikal bis hin zum Terrorismus handeln, sind im Grunde arme, bedauernswerte Menschen, weil sie nicht in dem harten Prozess des Gespräches, des Argumentierens für oder wider drinbleiben. Ist ja leichter, wenn ich damit nicht mehr zu Rande komme, nun Rabatz zu machen, draufzuschlagen. Das machen die Kinder heute, die werden ja immer aggressiver, schon in dem Vorschulalter, weil sie mit vielen Problemen gar nicht fertig werden und meinen, das ist die Lösung, mit Gewalt versucht man hier zum Ziele zu kommen. Am Ende dieses Äons, Kriege, Kriegsgeschrei, ein Volk wird sich erheben wie das andere, ist das typisch für die Ausreifezeit des Menschen. Wie ist denn das in Jugoslawien? Wie lange hat das gedauert, bis da mal die führenden Leute sich an den Konferenztisch setzten? Oder in der ehemaligen UdSSR? Immer versucht man, die eigene Position mit Gewalt, also durch Aggression, zu verteidigen. Die Ursache dafür ist, dass man sein Ich nicht im Lichte Gottes sehen will, sondern von den Trieben in unbeherrschter Weise auf eine ganz bestimmte Zielsetzung hin zusteuert. Das andere Extrem ist, wie die Psychologen sagen, die Regression, das sich zurückziehen, fliehen, Probleme meiden, allen Schwierigkeiten aus dem Wege gehen. Das hängt natürlich mit einer ganz bestimmten psychischen Konstellation zusammen. Aber man muss auch mal diesen Dingen ganz nüchtern ins Auge sehen. Woran liegt das, wenn ich, und in der Folge ist dann oft, nicht immer, eine Depression das Ergebnis? Wenn ich immer mehr mich zurückziehe, allen Schwierigkeiten aus dem Wege gehe, dann werde ich nachher in eine Phase der Resignation, der Bedrückung, der Depression kommen. Und viele nehmen dann irgendwelche Mittel bis hin zu den Drogen und meinen, das sei die Lösung des Problems. Hier haben wir nun auch wieder ein Extrem. Aber es gibt ja ein biblisches Beispiel, wo ein Mensch auf der Flucht ist und das Problem, das Gott ihm auftrug, der Betreffende es durch Regression, durch Flucht gelöst hat. Sie wissen, wer es ist? Jona. Aber wir müssen auch wissen, dass Gott, wenn er uns vor Probleme und Aufgaben stellt, er uns dann auch die Kraft gibt, diese Probleme zu lösen und dass er uns Weisheit und Erkenntnis schenken will. Das darf ich hier schon sagen, dass wir unserem Herrn zutrauen, dass er uns nicht in der Wüste umkommen lässt. Er führt uns in die Wüste, also in Problemsituationen. Ich werde es nachher bei dem Aspekt Anfechtungen, Versuchungen noch aufzeigen. Aber Gott ist Liebe, er ist der weiseste Pädagoge. Wir als Pädagogen überfordern oft. Entweder wir haben die Schüler überfordert oder unterfordert, weil das ja alles in so einem Klassenverband passiert. Man muss so einen mittleren Level finden, so ein Niveau auf der Mitte. Und dann gibt es immer die, die sich langweilen und die anderen, die fühlen sich überfordert. Von Differenzierung haben leider die Pädagogen auch wenig Ahnung. Ich habe das ja immer meinen Referendaren beizubringen versucht, aber die Bequemlichkeit ist, immer frontal zu fahren und alle mit dem gleichen Stoff, der gleichen Methode, den gleichen Medien zu konfrontieren. Gott macht das nicht so. Er kennt uns, weiß, was wir tragen können. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft sie tragen. Das ist etwas Wunderbares. Darum, liebe Brüder und Schwestern, erkennen wir, und da müssen wir den Mut haben, uns dieser Sache zu stellen, wo wir entweder in die Aggression hineingehen, schnell aufbrausen, zornig werden, sicher hängt das mit naturell zusammen, oder den anderen manchmal auch verbal mit Worten so unterdrücken, so fertig machen, dass wir dann meinen, wir haben unsere Ruhe. Wir haben sie, scheinbar. Aber das Problem ist nicht gelöst. Die Schwierigkeiten werden dadurch nur umso größer. Und auch die Flucht, dass Tage nicht mit dem anderen reden, der mich beleidigt hat, dass ich zurückziehen, dass irgendwohin in einen stillen Ort sich verziehen, mit keinem Menschen reden und hören, ist manchmal gut, aber bringt letztlich auch keine Lösung. Das Wort Gottes sagt, und Johannes lässt uns das sagen, wir sind in der Welt, stehen mittendrin, aber nicht von der Welt, sodass wir uns auf alle Art und Weise mit dieser Welt engagieren. Und damit, der dritte Punkt, das hängt damit zusammen, die meisten Probleme entstehen durch das Zusammenleben mit anderen Menschen im Beziehungsbereich, im Bereich der Kommunikation. Ich habe gestern in meiner Predigt gesagt, wir können kompensieren, verdrängen, wenn wir immer für den anderen hören. Der müsste das mal gehört haben, wenn der da wäre. Und dann saßen wir gestern im kleinen Kreis hinterher noch zusammen. Und dann sagte ein lieber älterer Bruder zu seiner Frau, hast du das gehört? Das müsstest du nun mal wirklich gehört haben. Und war schon sofort wieder beim anderen, bei der Frau. Ja. In der Ehe fängt es an, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde und in der Gemeinschaft. Das ist auch ein Thema für sich. Ich möchte nur einiges kurz ansprechen, was mit dieser Gesamtthematik ja zusammenhängt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir mit Menschen zusammenleben dürfen. Wir erfahren viel Freude in der Gemeinschaft, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde. Aber das Zusammenleben bringt auch Probleme mit sich. Und Gott will das. Warum heißt es denn in der Bibel, dass einer die Last des anderen tragen soll? Ich gebe ihnen aufzutragen durch mein So-Sein, durch meinen Charakter, durch das, was ich darstelle, sage. Andere tun das auch. Dessen muss ich mir bewusst sein. Darf ich einige Punkte ansprechen, die in Ehe, Familie und Gemeinde meiner Meinung nach ganz entscheidend sind? Das erste ist, den anderen so annehmen, wie er wirklich ist. Das Problem wird für uns sofort größer, wenn ich den anderen dauernd nach meinem Muster zurechtschneiden will. Die Menschen draußen wissen doch genau, wie die Christen sein sollen. Das wissen sie. Sie können gut kritisieren. Aber keiner von denen macht sich die Mühe, nun das für sich zu akzeptieren. Es ist immer das Leichtere, den anderen verändern zu wollen und ich bleibe so, wie ich bin. Scheinbar ist das Leichtere. Im Endergebnis wird es da viel, viel schwieriger und problematischer. Ich weise nochmal auf den Text von Philipper 2 hin. Gesinnt zu sein wie Jesus. Er hat einen siebenfachen Abstieg aus der Herrlichkeit bis hinein in die Kreuzessituation vollzogen. Den anderen akzeptieren, ihn nicht ständig kritisieren, verändern wollen. Sicher in Liebe ansetzen, wenn man sich akzeptiert, ist eine andere Seite. Dann das Miteinander, nicht das Nebeneinander, das Gegeneinander und sogar nachher auseinander. In wie vielen Ehen ist das so? Es fing mal gut an. Aber weil die Haltung, die Erwartungshaltung falsch war, dass man ständig von dem anderen etwas erwartete, darum kommt man nicht mehr zusammen. Ich habe gestern Abend in diesem kleinen Kreis nochmal gesagt, die Lösung fängt da an, wenn es nun auch nicht mehr in der Kommunikation klappt, wenn man nicht mehr aufeinander hören kann. Das, was Jesus uns praktiziert hat, ein Lamm für eine Familie.
Wissen Sie, wo das notwendig war? Beim Auszug der Israeliten aus Ägypten. Das ist ja ein Vorbild, einmal für den Christus, aber auch für uns. Wenn einer die Lammesnatur praktiziert und bereit ist zu sterben, gibt es immer Lösungen. Ich habe dann noch gesagt, auf dem Weg, dem untersten Weg, gibt es in der Regel keine Konkurrenz. Also miteinander, nicht nebeneinander, gegeneinander und auseinander. Und das heißt auch einmal miteinander reden. Es erschüttert mich schon, wenn ich Seelsorgefälle habe, wo sich die Komplexe so angestaut haben, weil man nicht am Anfang, als es begann, schwierig zu werden, miteinander redete. Wenn man dann von diesem Problem erdrückt wird und man spürt, man kann mit dem Ehepartner überhaupt nicht mehr reden, wir verstehen uns nicht, das geht aneinander vorbei, dann ist es sehr, sehr spät. Wir sollten also miteinander reden. Sicher ist das schwieriger, zu dem Betreffenden selbst zu gehen, als beim anderen darüber zu reden. Es ist immer leichter, über den Betreffenden zu reden, als mit dem Betreffenden. Und darum sollten wir uns auch das von Gott schenken lassen. Sehen Sie, das sind ja Dinge, die stülpt Gott uns doch nicht einfach durch den Glauben über. Wenn wir schon so meinen, der Herr wird das alles machen, dann ist das nur die eine Seite. Der Herr ist bereit zu handeln, aber er tut das ja nicht ohne uns. Er will uns ja mit hineinnehmen in diesen Prozess. Und wenn wir einmal, ich habe schon gesagt, mit ihm herrschen und regieren sollen, dann wollen wir uns auch hier in diesen Lernprozess einbinden lassen. Lassen Sie sich die Kraft schenken, direkt mit dem Partner zu reden. Und damit hängt Vergebungsbereitschaft zusammen. Vergeben bis hin zum Vergessen auf der Basis der Liebe Gottes. Denn er vergibt Schuld, das ist das Thema. Er befreit uns aber auch von diesen falschen Komplexen. Und wenn wir dann bereit sind, auch mal zu sagen, verzeih, vergib. Ich habe jetzt von einem älteren Ehepaar vernommen, wo der Partner dann nicht mehr lebt und hinterher dann kommt oft das große Besinnen. Dass da die betreffende Frau kaum das Wort Verzeih mir über die Lippen brachte. Das bedeutet immer wieder, dass ich mich auch dann zu meiner Schuld stelle. Und ich weiß als Pädagoge, wenn ich auch mal was falsch gemacht habe, vor den Schülern zu sagen, das war nicht in Ordnung, dann ist damit die Autorität nicht beseitigt, im Gegenteil, dann wird auf einer Vertrauensbasis eine ganz andere Kommunikation ermöglicht. Und schließlich, wie ist das mit der ersten Liebe? Davon spricht man sich ja alles. Ich habe hier schon zitiert, in einem Brief sagte ein junger Mensch, er schrieb seiner Betreffenden, und wenn du auf dem Nordpol wärst oder in der Sahara lebst, ich würde dich da wegholen. Unten drunter steht dann PS, Postskriptum, also noch so ein Nachsatz. Und dann sehen wir uns wieder am nächsten Mittwoch, wenn es nicht regnet. Ja, ne? So können wir auch im Glaubensbekenntnis große Sprüche klopfen. Und wenn es darauf ankommt, auch wenn ich mal so ein Wehchen habe, dann ohne mich. Und gerade in der Ehe, im gesamtkommunikativen Bereich, in Gemeinden und Gemeinschaften ist das so wichtig, dass wir nicht nur singen, ich vertraue dir, Herr Jesus, sondern uns auch hineinnehmen lassen in diesen Erziehungsprozess. Und nach Titus 2 will die Gnade, die heilsame Gnade ist, die da erschienen ist, die zweite Seite, uns erziehen und verändern. Gnade ist nicht nur Begnadigung, Lösung des Vergangenheitsproblems, sondern möchte hineinwirken in die Gegenwart. Und schließlich noch zwei Aspekte. Das Gebet, das gemeinsame Gebet ist ganz entscheidend in Familie, Ehe, Gemeinde und Gemeinschaft. Sind bei Ihnen die Gebetsstunden auch die am besten besuchten Stunden? Wissen Sie, dass wir uns dann unbiblisch verhalten, wenn wir das Gebet vernachlässigen? Wie setzt Gott Prioritäten? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und in 1. Timotheus Kapitel 2 heißt es zuerst Gebet, Bitten, Flehen, Danksagung. So setzt Gott Prioritäten.
Mit dem Partner, sicher ist nicht möglich, wenn der Betreffende nicht gläubig ist, aber mit einem, der an Jesus glaubt und mit den Kindern nicht beten, dann werden die entscheidenden Probleme des Lebens nicht gelöst. Denn Gott bietet Lösung und Hilfe an. Und dazu gehört, dass wir durch Glauben die Verheißungen Gottes nehmen. Dass wir damit rechnen, dass Gott uns fähig macht, in diese Probleme einzusteigen und sie gottgemäß zu lösen. Ich kann leider nicht mehr darüber sagen, weil ich die anderen Punkte noch ansprechen möchte. Wir kommen nun zu dem entscheidenden Punkt, nämlich dem eigenen Ich. Ich sagte zu Beginn, als ich die verschiedenen Punkte, die Aspekte auflistete, das Hauptproblem liegt nicht in der Gesellschaft, nicht beim anderen, sondern in mir. Akzeptieren Sie das, nehmen Sie das an. Ich bin dankbar, dass Gott mich immer wieder darauf hingewiesen hat, du bist jetzt dran. Und nicht zunächst der andere, auch wenn ich mich scheinbar im Recht dünkte. Wenn Paulus bezeugt in Galater 6 in den letzten Versen, ich deute es immer nur an, weil das viele Lesen der Stellen wäre nötig, dann einfach die Zeit etwas verdrängt, da sagt er, ich will mich rühmen des Kreuzes. Das ist sein Entscheidendes. Nicht der Zeichen und Wunder, Erlebnisse und Erfahrungen, die kommen und dürfen da sein. Aber das ist der Grund, weil er sich mitgekreuzigt weiß und er weiß, die Welt, der Kosmos ist ihm gekreuzigt. Wenn Gott uns das aufschließen kann, liebe Brüder und Schwestern, dann denke ich, gibt es kein unlösbares Problem mehr für uns. Eine gewaltige Aussage. Aber dennoch denken Sie mal darüber nach. Denn dann tritt Gott auf den Plan. Das Erfahren der Kraft Gottes geht immer nur über Kreuz und Sterben. Sie haben so viel Auferstehungs- und wirkliches Glaubensleben, als Sie das Kreuz bejahen. Und wie schnell weichen wir dem Kreuz aus? Auch die Gläubigen hören nicht gern mal eine Wahrheit, die sie bisher noch nicht erkannt haben. Bonhoeffer sagt einmal, wir müssen die Bibel auch einmal gegen uns lesen und nicht nur immer mit einer ganz bestimmten Brille. In der Gefahr stehen wir. Wir nehmen unsere Erkenntnis mit und lesen die Bibel nach unserer eigenen Konzeption. Darum brauchen wir die Korrektur durch die Brüder. Wir brauchen den Geist Gottes, dem wir Raum geben sollen, damit wir uns durchlichten und durchrichten lassen. Das Ich-Problem ist das Entscheidende und ich habe bei der Frage der Lösung des Wurzelproblems das schon angesprochen. Weshalb klappt es oft in Familien, Ehen, Gemeinden, Gemeinschaften, im Berufsleben nicht? Warum? Weil jeder auf seinem Recht besteht. Aber ich habe doch Recht, ich habe es dir doch gesagt. Warum kapierst du das denn nicht? Und dann wird die Konfrontation immer nur größer. Der Jesus war bereit, seine Herrlichkeit zu verlassen, selbst die Herrlichkeit nicht wie einen Raub festzuhalten. Können Sie auch mal schweigen, wenn Sie mit Ihrer Lehrauffassung bei dem anderen nicht durchkommen, sind Sie bereit zu sterben? Oder müssen Sie unbedingt immer Ihre Lieblingsthesen dem anderen vorsetzen? Gott möchte, dass wir das Wort bezeugen, aber wir müssen auch ein Gespür haben, wo steckt denn der andere? Wir können den anderen auch mit Anforderungen im geistlichen Bereich so sehr in die Enge drängen, weil er auf einmal einen Riesenkomplex sieht, der kann das nicht fassen. Sehen Sie mal, wenn Kinder in der Schule anfangen, die Funktion von Laut und Buchstabe zu verstehen, den Leseprozess allmählich für sich zu erfahren, und man würde den Kindern Goethes Faust vorsetzen. Na, es macht Gott sei Dank kein Pädagoge, aber es gibt manchmal, ja, es gibt manchmal solche Pädagogen oder auch Theologen, und wir haben das hier und da schon getan. Paulus sagt, ich kann euch nur Milchspeise jetzt geben. Und weiß das, wenn ich denen ein Kotelett vorsetze, dann kriegen sie Magenbeschwerden. Sicher sollen wir behutsam auch das ganze Ziel aufzeigen, aber wir müssen doch sehen, was einer verkraften kann. Die Lernvoraussetzungen, das war eine Hauptaufgabe, mit der wir uns befasst haben, zu analysieren, wo kommen die her, was bringen die mit, welche Probleme hat denn der Schüler, wenn er morgens da total abgeschlafft in der Ecke sitzt und ich weiß nicht, dass der abends, ein kleiner Kerl, x Stunden fernsieht. Dann nützt doch alles Theoretisieren nichts. Und es nützt schon gar nichts, wenn ich den Betreffenden darob noch bestrafe, weil die Eltern so töricht sind, so etwas zuzulassen. Die Eltern müssten da bestraft werden. Und im geistlichen Bereich ist doch das dasselbe. Darum ist der Hauptlernprozess für dich und mich, ich sag's mir immer wieder, bereit zu sein, diesen Sterbensprozess zu gehen. Aber das ist nicht eine elende, traurige Sache. Denn Paulus sagt, ihn anschauen werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen, über Kreuz zur Herrlichkeit. Und nicht von einer Traurigkeit zur anderen. Die kann im menschlichen Bereich auch da sein. Möchte Gott uns schenken, dass wir hier einen klaren Blick bekommen. Dass wir den anderen mit hineinnehmen in die Liebe Gottes. Und Frucht entsteht nur durch Sterben. Das lehrt uns ja schon die Natur. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Sanftmut, Keuschheit entsteht im Kreuzesprozess. Und da mache ich Ihnen Mut. Wenn Sie Probleme haben daheim, vielleicht denken Sie jetzt daran, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Nöte im Umgang mit anderen, wenn das Reden, wenn das alles nichts mehr hilft, was Sie bisher versucht haben, gehen Sie mal diesen Weg. Ein Mann kam zum Glauben, als die Frau das begriffen hatte. Und er sagte, jetzt habe ich eine Frau, die gestorben ist. Sie hat ihn nämlich dauernd bisher mit Bekehrungsversuchen zu attraktieren versucht. Das nützte nichts. Und dann war sie still, hat geliebt, gehandelt, gelitten. Und das hat der Mann dann akzeptiert. So, ich sehe die Zeit all dahin. Ich will noch die beiden anderen Punkte auch ansprechen. Ich sage nochmal, ich kann es hier nur anreißend skizzieren. Aber damit wir das auch sehen, es geht noch um den Bereich der Leiden, der Anfechtungen. Und dann wollen wir noch einmal die Lösungen aufzeigen. Viele Probleme kommen dadurch, die auch in uns liegen, dass wir durch Krankheiten, durch seelische Probleme, Depressionen nicht mehr in der Lage sind, wie andere normale Menschen den Alltag und die Aufgaben zu bewältigen. Und gerade im Hinblick auf Leiden wird ja so viel pauschalisiert, wird so viel falsch gemacht. Da müssten wir uns doch an der Bibel orientieren. Ich nenne auch da wieder nur die beiden Extremsituationen. Ich habe schon mal angedeutet, will sie aber in diesem Zusammenhang noch einmal erhellen. Das eine ist, wir versuchen, alle Leiden, Nöte, Schwierigkeiten wegzubeten. Weil wir Ruhe haben wollen, weil wir meinen, es ginge uns nur dann gut, wenn wir in der Situation nicht mehr beschwert würden. Das haben wir leider in vielen Kreisen und Gemeinden, ich zitiere nochmal Berlin, weil das ja ganz frisch ist, vor 14 Tagen erlebt. Die sogenannten Weissagungen in dieser Gemeinde, in der Ich-Form, Vorsicht. Wenn es heißt, so spricht der Herr Ich, dann kann ich nicht mehr prüfen. Nach 1. Korinther 14 müssen Weissagungen geprüft werden. Und wenn die Ich-Form autoritär so kommt, dann spricht ja der Herr, dann kann ich ihn nicht mehr prüfen.
Da heißt es denn, da sitzt jemand unter uns, der hat Kiefernbeschwerden. Der nächste, da sitzt einer unter uns, der hat Probleme mit dem Knie. Und lauter solche Dinge, die löst der Herr. Es wird aber noch nicht mal gefragt, wer ist denn der? Wird nicht hinterher gefragt, wer hat denn nun Heilung erfahren? Also ich sehe da große Probleme einer Kompensation. Alles soll weggebetet werden. Das geht sogar so weit, dass man den Leuten empfohlen hat, du darfst mit deiner sozialen Position nicht zufrieden sein. Du musst versuchen, möglichst eine hohe Position in dieser Gesellschaft zu beziehen. Und damit wird deutlich, dass dieses Evangelium ein bedürfnisorientiertes ist, ein vordergründiges, das gar nicht an die Wurzelprobleme herangeht. Da kündigt ein Mann in einer guten Position in der Wirtschaft aufgrund einer solchen These 1,5 Jahre arbeitslos. Da musste die Gemeinde ihn anstellen in der Bibliothek. Und ich weiß nicht, ob er jetzt eine Anstellung hat. Es ist ein Verbrechen, so etwas heute zu verkündigen. Das, was mal später im nächsten Äon im Friedensreich sein wird, wenn Satan gebunden ist und wenn Israel von Zion aus die Botschaft bringt und die Botschaft des Reiches ist nach 5. Mose 28 primär eine Botschaft mit äußerem Segen. Wir haben eine ganz andere Berufung. Der Segen nach Epheser 1, Vers 3 ist in den überhimmlischen Dimensionen zu suchen, in Christus. Alles wegbeten, Schwierigkeiten beseitigen, ist die eine Gefahr. Die andere, die in unseren Kreisen oft geschieht, dass man jedes Leiden als ein Leiden um Jesu Willen ansieht. Es gibt auch Leiden, die wir uns selber zuzuschreiben haben. Wenn wir in Ungehorsam leben und kommen dann in Nöte und Probleme hinein, dann können wir nicht Gott dafür verantwortlich machen. So wie das ja die ungläubige Welt immer tut. Wenn Kriege kommen, wenn Nöte kommen, wie kann ein Gott das zulassen? Nein, Gott möchte, dass wir differenzieren. Es gibt Leiden, und das will ich hier nur nennen, ich kann leider nicht im Einzelnen darauf eingehen, Leiden um der Sünde, um des Ungehorsams willen. Auch in den Paulusbriefen, 1. Korinther 11, falscher Abendmahlsgenuss. Zweitens, es gibt Erziehungsleiden nach Hebräer 12. Gott erzieht einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Jawohl, wir können da nicht alles wegbeten, weil Gott nicht nur, so habe ich schon mal gesagt, ein Gesundheitsamt hat, sondern auch ein Erziehungsamt. Erziehungsleiden. Dann Leiden, Versuchungen, das hängt mit dem nächsten Punkt zusammen, der Proben, der Versuchungen willen. Wir sollen erkennen, wo wir stehen im Glauben, wie wir uns in einer Wüste verhalten, siehe Israel. Zum Beispiel ist der Blindgeborene in Johannes Kapitel 9 nicht deswegen blind gewesen, weil er oder seine Eltern speziell gesündigt hätten. Da ist kein Sündenzusammenhang vorhanden. Sondern damit die Herrlichkeit des Herrn nachher offenbar wird, ist also ein Glaubensprozess, in dem sich dieser Mensch, der nachher geheilt wird, befindet. Dann, Leiden um der unsichtbaren Mächte willen, Hiob. Er war ein Schauspiel diesen Mächten gegenüber. Satan wurde ein Exempel statuiert, ein Beispiel gegeben. Ich habe das schon mal hier geäußert, dem hätte man die Hand auflegen können, da wäre nichts geändert worden. Leiden durch drunter bleiben, aber dann kann auch Gott zu seiner Zeit wieder erstatten. Er hat es bei dem Hiob getan. Doppelt hat er wiederbekommen, was er verloren hatte. Und wir dürfen mit einer gewaltigen Wiedererstattung rechnen, drüben auch. Dann wird der Herr an seiner Gemeinde den ganzen herrlichen Reichtum darstellen und offenbaren. Dann leiden um Jesu willen. Epaphroditus wurde um dieses Zeugnisses willen krank. Philipper Kapitel 3. Er war todkrank, weil er Jesus bezeugte. Dann hat aber Gott eingegriffen. Und bei Paulus? Leiden um der hohen Offenbarungen willen. Um seiner besonderen Stellung willen. Auf dass dann in der Schwachheit, 2. Korinther 12, in dieser Schwachheit Gottes Kraft wirksam wird. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt ihm der Herr, denn meine Kraft wird, so heißt es eigentlich, in Schwachheit vollendet. Merken Sie eine Differenzierung.
Wir Gläubigen sind manchmal in diesen Bereichen, wo wir mitdenken sollen, so primitiv, dass wir entweder das eine oder das andere im Sinne einer Schwarz-Weiß-Malerei für uns nehmen als Rezept und dann lösen wir keine Probleme. Bitte, wenn Sie in so einem Leidensprozess stehen und Sie keine Schuld empfinden und nicht irgendwo etwas in Ordnung bringen müssen, wo Gott den Finger drauf legt, dann seien Sie getrost. Lassen Sie sich nach Psalm 23 führen. Auch im finsteren Tal will er besonders bei Ihnen sein. Du bist bei mir, sagt der Psalmist. Aber dann kommt auch einmal wieder Licht nach einem solchen Tunnel. Vertrauen ist da entscheidend. Und das hängt, letzter Punkt, mit den Anfechtungen und Nöten zusammen. Kommt ein junger Bursche zu seinem Vater, freudestrahlend: Vater, ich habe mich bekehrt. Der Vater sagt, ob es pädagogisch richtig war, das lasse ich dahingestellt. Mein Junge, schicke dich zur Anfechtung. Ja. Aber man sollte schon mal einem sagen, wenn er in die Nachfolge Jesu eintritt, dass dann auch Probleme kommen. Dann sind nicht auf einmal alle Schwierigkeiten beseitigt. Manchmal gehen die Probleme erst dann wirklich an. Aber Gott will uns gerade darin lehren, erziehen, zu einer herrlichen Aufgabe vorbereiten, damit wir in diesen Schwierigkeiten unseren Gott kennenlernen. Ich kann dieses Problem nur auf einen Nenner bringen, am Beispiel des Volkes Israel. Die Wüstensituation war Probezeit, war Prüfungszeit, Anfechtungen und Versuchungen kamen. Zu welchem Zweck denn? Erstens, dass der Mensch, und damals die Israeliten, sich selbst kennenlernt. Denn nur in der Wüste, wenn wir mal in Ausnahmesituationen hineinkommen, wenn es nicht so ein gutes Essen gibt, kein Cola, kein Eis angeboten wird, wie denen in der Wüste es erging, nur immer Manna und Wachteln, ein paar Tage kein Wasser, dann erst lernt der Mensch kennen, was in ihm drin steckt. Und wir heute im Westen stehen in der Gefahr, weil uns alles angeboten wird. Wir können uns versichern gegen so viele Dinge, dass wir gar nicht mehr in die Wüstensituation bereit sind, uns hineinführen zu lassen. Das ist die Verführung durch den Lichtesengel. Alles wird uns angeboten. Wo Satan als brüllender Löwe erscheint, den kann man erkennen in diktatorischen Systemen. Darum sollten wir in der Wüste sagen: Herr, zeige mir mein Ich. Das ist befreiend. Zweitens, Gott lässt uns aber nicht bei unserem Ich stehen, elender Ich-Mensch, sondern, das will Gott auch in der Wüste, er will sich als der große, herrliche Gott darstellen. Dazu dienen Anfechtungen, Nöte, Probleme, Schwierigkeiten. Darum, wenn Sie jetzt so Schwierigkeiten haben, Versuchungen oder was es sei, lassen Sie sich mal von Wotschmanie sagen, der dann das in 20-jähriger Haft in China durchleben musste. Er sagte: Es ist immer gut, wenn wir vor uns das Meer haben, hinter uns die Feinde und zu beiden Seiten noch die Berge. Habe ich gedacht, ist das immer gut? Er sagt, denn dann können wir Glauben lernen. Und er sagt, in der Bibel steht gar nichts davon, dass der Herr Kopfweh geheilt hat. Er hat immer unlösbare Probleme aus der Sicht des Menschen, unüberwindliche Schwierigkeiten. Die hat Gott in seiner göttlichen Regie, mit seiner Kraft gelöst. Darum, wenn Sie in der Wüste sind, in Anfechtungen, Nöten, Probleme, fangen Sie mal an zu danken. Wenn er recht führt und nicht ein Schuldproblem vorliegt, das kann man nicht auf diese Art und Weise wegbeten. Da muss man dazu stehen. Ich sage es nochmal. Aber dem Herrn die Ehre zu geben. Ich bin mal gespannt, wie du mich in das Land der Ruhe hineinbringst. Warum sind denn 600.000, die mal ausgezogen waren, nicht ins Land der Ruhe gekommen? Weil sie auf die Enak-Söhne die Probleme geschaut haben. Nicht das Ausziehen allein, die Bekehrung ist das Entscheidende, sondern dass wir im Glauben
gegründet werden. Der Grund ist gelegt, aber es geht auch um uns, wie wir auf dem Grunde aufbauen. Wie wir uns führen lassen, dass wir in die Ruhe eingehen, in das Heil, das Gott uns anbietet. Dann erfahren wir seine Hilfe. Und damit zum Schluss. Wie können wir diese Probleme immer überwinden? Ich will hier auch es einmal vereinfachend darstellen, aber es sind Prinzipien. Die richtige Blickrichtung ist entscheidend. Wenn Sie dauernd zurückschauen, bleiben Sie der ewig Gestrige. Mein erster Schwiegervater war Offizier in der Kaiserzeit und weit über 80. Er war kaum nur ansprechbar. Aber wenn es darum ging, mal ihn anzusprechen, wie die Paraden unter den Linden waren, als der Kaiser noch lebt, dann war er hellwach da. Und er hätte im Ersten Weltkrieg sein Leben für Volk und Vaterland dahingegeben und über 80 hat er Angst vorm Sterben. Warum? Weil das entscheidende Problem die Blickrichtung nicht klar war. Wir dürfen wissen, dass Gott auch da größer ist als das Menschenherz. Aber wir sollen und dürfen doch lernen. Also nicht zurückschauen, auch nicht um uns, auf die Verhältnisse, Schwierigkeiten, Nöte. Ich habe es angedeutet. Auch nicht in uns, was da so alles drin steckt. Aus uns, dem Herzen, kommt nichts Gutes. Böse Gedanken. Darum muss das Ich mit all den Problemen in den Tod gegeben werden. Dann wird Gott mit seiner Auferstehungskraft wirken. Auch nicht der gefährliche Blick nach unten, wie er heute von vielen Menschen, die fasziniert sind, praktiziert wird, durch Sekten, esoterische Angebote, Geheimlehre, New Age-Bewegung, Okkultismus, Spiritismus, bis hin zu schwärmerischen Bewegungen. Das macht doch den Gläubigen in den befreiten Ostblockstaaten Not, dass so viele Sekten auch etwas anbieten, denn da ist ja 70 Jahre Kommunismus in Russland wirklich eine Lehre da und die versuchen auch, diese Sekten und Irrlehren, diese Lehre auszufüllen. Also nicht nach unten schauen. Das sind satanische Mächte, die uns nach unten ziehen wollen. Auch nicht im optimistischen Sinne nach vorn. Irgendwann wird es schon besser werden. Ist auch ein falsches Problem lösen. Dass man von der Zeit erwartet, gewiss manches löst sich von selbst, aber dieses Gras drüber wachsen lassen und immer nur optimistisch sein, bringt auch nichts. Der einzige Blick ist der nach oben. Kolosser Kapitel 3, sinnet und trachtet nach dem, was droben ist. Denn wir sind ja mit Christus dort schon hinversetzt. Da ist unsere Heimat. Und es sehnt uns nach der Heimat, nach dem, wo wir zu Hause sind. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Oder 2. Korinther 3, 17 und 18, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ihn anschauend, da ist es nach der Elberfelder Übersetzung, werden wir verwandelt von einer Klarheit oder Herrlichkeit zur anderen. Die Umgestaltung in das Bild Jesu, das ist die entscheidende Problemlösung. Das können wir immer wieder praktizieren, dass wir wegsehen von den Schwierigkeiten, Nöten. Herr, du weißt, wie es weitergeht. Weiß ich den Weg nicht, du kennst ihn, du weißt um die Lösung des Problems. Ja, bei dir ist schon das entscheidende Problem gelöst. Wir dürfen und sollen vom Ziel her leben. Kolosser 2, Vers 10, mein letztes Wort. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Luther übersetzt vollkommen, das ist also nicht ganz dem Text gemäß. Wir dürfen vom Ziel her leben, weil Christus unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung ist. Diesem Heil können wir nichts hinzufügen, aber wir sollen auf dem Weg zum Ziel vergessen, was da hinten ist. Nachjagen der himmlischen Berufung in Christus. Darum sucht und trachtet nach dem, was droben ist, die richtige Blickrichtung, ihn anschauend, löst Probleme und dann gehen wir auch den Weg des Kreuzes nach Philipper 2. Der Herr segne uns dieses Wort und darin wird Auferstehungskraft deutlich. Sein Wort ist Leben und Kraft. Amen.
Darf ich den Pädagogen, weil er ab und zu mal die Theologen anspitzt, darf ich den Pädagogen jetzt heute Morgen nochmal 5 Fragen stellen? Ja? So. Einmal. Erstens, du hast von Lernprozessen gesprochen. Gibt es da ganz bestimmte Stationen, die ein solcher Lernprozess im Glauben oder auch im menschlichen Bereich durchmacht? Kann man da ganz bestimmte Stationen von vornherein sagen, zum Beispiel im Trauerprozess, nicht? Das habe ich so mal mitgekriegt. Gibt es da ganz bestimmte Stationen oder ist das immer individuell und verschieden? Muss man das immer offen lassen oder gibt es also hier bestimmte Stationen? Zweite Frage. Du sprachst von der Waschmaschine, auf die jemand eine Hand draufgelegt hat. Ich möchte dir ein Beispiel mal sagen. Ein Missionar hat Krach mit seinem Ältesten. Er ist unterwegs in der Wüste in Afrika, fährt mit seinem Motorrad und das Motorrad in einer todeinsamen Gegend, in Gluthitze, bleibt stehen. Er versucht es anzukicken und es geht nicht. Und auf einmal kommt auf dem Weg dieser Älteste, mit dem er Krach hat. Und das war für ihn die Gelegenheit, sich zu versöhnen. Er hat sich versöhnt, geht ins Motorrad und es läuft. Frage an dich, was ist das mit der Maschine? Ja? So, dritte Frage. Ja. Gestern war ein junger Mann bei mir, der hat mir gesagt, Sie, Herr Müssinger, ich habe jetzt mit meiner Freundin Schluss gemacht. Ich habe jetzt eigentlich 2 Jahre um sie geworben. Sie kann sich nicht entscheiden. Woran liegt es eigentlich, wenn Menschen eine Entscheidungsunfähigkeit haben? Das wäre eine Frage, die ich gern aufreißen möchte. Wir haben versucht, ein bisschen drüber nachzugehen. Dritte Frage. Vierte, ja. Du sprachst von den Problemen der Kommunikation. Ich hatte gerade in den letzten Tagen ein Ehegespräch, Eheproblematik. Der Mann, der Ehemann, hat seinen Vater nie kennengelernt. Seine Mutter hat ihn, als er klein war, sofort an eine Großtante abgegeben. Er wurde bei dieser Großtante erzogen, furchtbar streng und konnte nie seine Empfindungen sagen. Und jetzt sind sie verheiratet und das kann er auch seiner Frau gegenüber nicht. Wie kann man so ein Problem lösen, dass in einer Ehe so eine Mauer da ist? Und sie hat ein ganz starkes Empfinden, weil sie gerade das Gegenteil erlebt hat. Bei ihrem Vater ist sie auch fürchterlich geschlagen worden und erwartete nun von ihrem Mann, dass er jetzt hier ein Stück ersetzt. Wie kann man einen Mann dazu kriegen, dass er hier aus seiner Spiegelung, seiner Vergangenheit rauskommt? Das ist ja wie ein Gefängnis für ihn. Das war die vierte Frage. Und jetzt die fünfte noch. Ja? Ja, gut. Vielleicht habe ich falsch gezählt, nicht? Das liegt ja bei den Theologen drin. Pädagogen kriegen das Zählen besser fertig. Also nun die letzte. Du sprachst davon, die größten Probleme liegen in uns selbst und dass es daran läge, dass man ein gekreuzigtes Ich hat. Was heißt es jetzt eigentlich, ich bin mit meinem Ich gekreuzigt und auf der anderen Seite, das sagen wir immer wieder, du musst dich annehmen. Du musst dich auch selber akzeptieren. Was heißt das eigentlich? Ich bin gekreuzigt, wenn ich gekreuzigt bin. Ich kann doch jetzt das nicht mehr annehmen, was tot ist. Was heißt das eigentlich?